Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen, liebe Interessierte, bei unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt zur ersten Episode unserer diesjährigen Begleitreihe zur Fastenzeit. Wir befinden uns wieder einmal in einem heiligen Jahr, zum zweiten Mal schon seit Papst Franziskus gewählt wurde. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ein heiliges Jahr, was bedeutet das? Und was gefällt Papst Franziskus so gut, dass er es jetzt schon zum zweiten Mal durchführt? Darüber möchte ich heute mit Lukas Hennecke sprechen. Er ist Priester im Bistum Erfurt, genau gesagt in der Pfarrei St. Maria Magdalena Leinefelde. Und parallel zu seiner Tätigkeit dort schreibt er seine Doktorarbeit über Papst Franziskus. Herzlich willkommen, Herr Hennecke.
Dankeschön für die Einladung.
Wenn ich mal mit der zuerst genannten Frage anfange, was ist denn ein heiliges Jahr?
Ja, ein heiliges Jahr gibt es seit ungefähr dem 14. Jahrhundert und seitdem findet es in regelmäßigen Abständen in der katholischen Kirche statt. Man kann ja schon beobachten, dass die Abstände immer kürzer geworden sind. Am Anfang war die Motivation, vor allem Pilger, Pilgerinnen nach Rom zu locken, um dort die Stellung des Papstes zu festigen, um aber auch Finanzmittel in die Stadt zu bringen, aber eben auch der Gesichtspunkt der Barmherzigkeit, der Vergebung, der jetzt bei Franziskus auch besonders im Mittelpunkt steht.
Und für Franziskus ist es ja auch schon das zweite heilige Jahr. Warum jetzt schon das zweite?
Im Pontifikat von Franziskus spielt das Thema der Barmherzigkeit ja insgesamt eine sehr große Rolle. Sicher sind uns allen die Bilder noch im Kopf, bei denen er Flüchtlingslager besucht hat, bei denen er sich armen Menschen zugewandt hat, bei denen er Gefangenen in Gefängnissen am Gründonnerstag die Füße gewaschen hat. Also die Zuwendung zu Armen und Bedürftigen und die Barmherzigkeit zu diesen spielt bei Franziskus eine ganz große Rolle, sodass eben auch heilige Jahre bei ihm gut ins Pontifikat hineinpassen.
Und das war ja konkret 2015, 2016 auch das Thema, der Titel sozusagen dieses heiligen Jahres. Was war da nochmal genau los?
Ja, im Jahr 2015, Ende des Jahres und dann hinein bis ins Jahr 2016 hat Franziskus ein außerordentliches Jahr, heiliges Jahr ausgerufen, ein Jahr der Barmherzigkeit. Eigentlich war es vom Rhythmus her, wie es eben seit dem 14. Jahrhundert praktiziert wird, noch nicht dran. Aber ihm war es so wichtig, dieses Thema der Barmherzigkeit in den Mittelpunkt zu stellen, dass er ein außerordentliches Jahr ausgerufen hat. Besonders daran waren viele Aspekte, zum Beispiel, dass sogenannte heilige Pforten auf der ganzen Welt eröffnet wurden und nicht nur in Rom. Daran sieht man schon, Pilger, Pilgerinnen nach Rom zu locken, war für ihn vielleicht gar nicht der zentrale Moment, das zentrale Moment dieses heiligen Jahres, sondern tatsächlich das Thema der Barmherzigkeit, das auf der ganzen Welt und nicht nur in Rom im Vordergrund stehen sollte.
Gucken wir nochmal genauer auf diese heilige Pforte oder heilige Pforten. Was hat es damit eigentlich auf sich?
Ja, Türen und Tore spielen ja schon in den biblischen Schriften eine große Rolle. Schon im Alten Testament werden große, prachtvolle Tore in den Stadtmauern beschrieben, die da schon die Bedeutung haben, etwas zu scheiden von drinne und draußen, vom Leben und ja der Vergänglichkeit oder dem Raum des Todes, der außerhalb der Stadtmauer vermutet wurde. Im Neuen Testament kennen wir alle die Szene, bei der der Schlüssel an Petrus übergeben wird. Das wird ja später dann so gedeutet als das Papstamt, das den Schlüssel verwaltet. Also darüber waltet, wer ist drin im Heil und wer ist außerhalb dieses heilvollen Bereiches sozusagen. Ja, und an diese Geschichte oder an dieses Motiv im Alten und im Neuen Testament schließt die heilige Pforte sozusagen an. Sie steht symbolisch dafür, dass mit dem Durchschreiten durch so eine heilige Pforte bei dem Menschen, der hindurchschreitet, sich etwas verändert, dass er also Vergebung erfährt, dass er Barmherzigkeit erfährt.
Und nach diesem außerordentlichen heiligen Jahr zur Barmherzigkeit ist jetzt also quasi turnusmäßig das in Anführungszeichen normale heilige Jahr dran. Aber auch da wird ja Franziskus die für ihn typischen Akzente setzen. Welche sehen Sie denn da insbesondere?
Ja, das Thema der Barmherzigkeit wurde jetzt ja schon ins Wort gehoben, das bei ihm auch in seinem Pontifikat vorher schon eine Rolle gespielt hat, aber auch schon vorher, als er Bischof war. Die Option für die Armen, die sein Pontifikat prägt, also sein Einsatz für Bedürftige, spielt hier in diesem heiligen Jahr eine große Rolle, weil er diese Barmherzigkeit natürlich nicht primär für die sieht, die mit sich selbst im Reinen sind, die mit ihrer eigenen Lebensführung zufrieden sind, sondern vor allem auch für die, die Bedürftigkeiten aufweisen. Was bei ihm jetzt bei verschiedenen Synoden, aber auch darüber hinaus eine Rolle gespielt hat, ist ja auch das Thema der Synodalität, der Pilgerschaft. Die ganze Kirche ist unterwegs, betont er immer wieder. Deshalb hat er auch den synodalen Prozess ins Leben gerufen. Und auch so ein heiliges Jahr ist natürlich eine Bewegung der ganzen Kirche zu diesen heiligen Pforten hin. Eine Bewegung, eine Neuorientierung auf Vergebung hin, auf eine Neustrukturierung des eigenen Lebens. Insofern hebt er damit auch dieses Thema der Pilgerschaft hervor. Und natürlich auch das Thema des Umweltschutzes, der Ökologie und damit einhergehend der sozialen Gerechtigkeit spielt in seinem Pontifikat eine große Rolle. Viele haben sicher schon mal von der Enzyklika Laudato Si gehört, die diesen Umweltschutzaspekt sehr stark ins Zentrum stellt.
Und die in diesem Jahr ja ihr 10-jähriges Erscheinen sozusagen feiert.
Genau, 2015 ist sie herausgekommen. Und natürlich spielt dieser Gedanke der Ökologie jetzt auch in diesem heiligen Jahr noch einmal eine Rolle. Menschen sollen sich auch darauf besinnen, dass sie auf einem Planeten leben, der auch für künftige Generationen noch ein guter Wohnort sein soll.
Jetzt hat Franziskus im vergangenen Jahr schon ja eine Verkündigungsbulle erlassen, ein Grundschreiben mit dem Titel Spes non confundit, traditionsgemäß auf Latein, zu Deutsch ja so in etwa Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen. Kann man darin also was wie ein Programm des Heiligen Jahres lesen?
Ja, man kann darin natürlich erkennen, dass die Hoffnung letztlich einen Wegcharakter aufweist. Franziskus sagt also nicht, jetzt mit diesem Pontifikat, mit meiner Regentschaft, mit einem Verkündigungsschreiben, das ich herausbringe, verändert sich alles, sondern wir sind als ganze Kirche unterwegs. Und deswegen brauchen wir diese Hoffnung, um quasi in die Zukunft hinein, nach hinten und im Vertrauen auf Gott offen zu sein für eine Veränderung.
Was fällt Ihnen denn in dieser Bulle auf, was Sie als typisch Franziskus einschätzen würden? Also ja, insofern, wo finden sich da vielleicht auch Anknüpfungspunkte zu Aspekten, zu Themen, zu Punkten, die ihm schon vorher wichtig waren?
Ja, also natürlich kommen da die verschiedenen Themen vor, die wir vorhin schon erörtert haben. Die pilgernde Kirche wird mehrfach genannt, der Weg, das Pilgern, das Geduld haben und auch das Offensein für ewige Glückseligkeit spielen eine Rolle. Auch die Ökumene scheint ihm sehr wichtig zu sein, war es ihm schon vor dieser Eröffnungsbulle, aber ist sie auch in diesem Text. Er spricht eine besondere Einladung an die Ostkirchen aus, besonders an diejenigen, die verfolgt werden, sagt er da. Auch da wieder dieses Motiv an diejenigen, an die Armen, an die Bedürftigen, die jetzt besonders zum Heiligen Jahr eingeladen sind. Und natürlich kommt auch die Ortskirchlichkeit, also der Fokus auf die einzelnen Kirchen, auf die einzelnen Diözesen und Bistümer vor Ort darin vor. Er möchte also nicht nur in Rom etwas anstoßen, sondern auf der ganzen Welt.
Wo Kontinuität ist, das haben Sie jetzt gerade schon hervorgehoben. Wie sehen Sie das? Gibt es auch Neuakzentuierungen oder eine Form von Diskontinuität?
Ja, das ist ganz interessant, denn Franziskus betont in dieser Verkündigungsbulle ganz stark, dass er in der Kontinuität der heiligen Jahre und auch vorheriger Päpste steht. Er betont gleich am Anfang nach alter Tradition, alle 25 Jahre rufe ich jetzt solch ein heiliges Jahr aus. Das konnte er 2015 so direkt eben nicht behaupten, weil es ein außerordentliches heiliges Jahr war. Er betont mehrfach gestützt auf eine lange Tradition in Kontinuität mit vorangegangenen Gnadenjahren. Und er bezieht sich auch sehr oft auf biblische Schriften, auf Zitate von Heiligen. Natürlich fällt darin auch auf, dass er bestimmte Aspekte, die in vorherigen heiligen Jahren stärker eine Rolle gespielt haben, nicht mehr so stark betont.
Welche sind das zum Beispiel?
In vorherigen heiligen Jahren hat natürlich dieser Aspekt, nach Rom zu pilgern, eine viel größere Rolle gespielt. Das benennt er zwar auch, hebt es aber nicht so sehr in den Fokus, wie das vorherige Päpste getan haben. Auch der Punkt einer Verkündigung der Morallehre der Kirche, die jetzt von den einzelnen Gläubigen reflektiert werden soll und die zu einer Veränderung ihres Lebens führen soll, wird zwar benannt, aber längst nicht so stark betont wie in vorherigen heiligen Jahren. Bei ihm steht eher die Barmherzigkeit mit anderen Menschen im Fokus. Nicht so stark die eigene Reflexion bei sich selbst, sondern das barmherzige Handeln an anderen Menschen.
Jetzt haben Sie vorhin schon so ein bisschen in die Richtung der Kirchenstruktur gedacht, da ein paar Akzente ausgeführt. Gucken wir doch da nochmal genauer drauf. Wie äußert sich Papst Franziskus typische Kirchenstruktur, typische Merkmale? Sie haben schon gesagt, Ökumene, Synodalität und Einheit und vieles mehr. Wie äußert sich das hier in diesem Schreiben?
Es äußert sich einmal darin, dass er die sogenannten Missionare der Barmherzigkeit, die schon beim außerordentlichen Jahr 2015 eine Rolle gespielt haben, nicht abberuft, sondern ihren Dienst nochmal in den Vordergrund hebt, nochmal stärkt.
Vielleicht können Sie an der Stelle nochmal kurz erläutern, die Missionare der Barmherzigkeit, das waren ja Priester mit bestimmten Aufgaben, wenn ich es richtig wiedergebe?
Richtig, es gibt innerhalb der katholischen Kirche einige wenige Bereiche, die von einem normalen Priester in der Beichte nicht vergeben werden dürfen oder der da nicht die Absolution sprechen darf. Dazu gehören solche Dinge, die bei uns im Bistum Erfurt wahrscheinlich kaum vorkommen, wie zum Beispiel ein Attentat auf einen Papst, aber auch die Verunehrung der Eucharistie. Und diese Missionare der Barmherzigkeit, also ungefähr 1000 extra beauftragte Priester in der ganzen Welt, bekommen nun vom Papst die Erlaubnis, dort auch die Absolution zu sprechen in diesen Fällen. Was vorher nur der Papst durfte, dürfen jetzt auf der ganzen Welt verteilt einzelne speziell beauftragte Priester.
Genau. Zurück zum Fokus Kirchenstruktur.
Ja, also an diesen Missionaren der Barmherzigkeit wird schon deutlich, dass Franziskus in der Kirchenstruktur den Fokus darauf legt, die Kirche zu dezentralisieren. Es soll nicht nur in Rom die heilige Pforte geben, sondern überall auf der Welt. Es soll nicht nur dort diese Vergebung möglich sein, sondern durch die Missionare der Barmherzigkeit auf der ganzen Welt. So versucht er also, die Kirche von ihrem Zentrum weg in die ganze Welt hinzuweiten und damit auch das Thema der Barmherzigkeit und des Heiligen Jahres überall hin zu transportieren.
Plus das Stichwort Dezentralisierung höre ich da so ein bisschen heraus, was ihm ja auch zumindest im Wortlaut immer wieder mal ein Anliegen war.
Richtig. Er hat schon in verschiedenen Verlautbarungen, in verschiedenen Predigten dieses Thema der Dezentralisierung oder auch der Ortskirchlichkeit, kann man dazu auch sagen, ins Wort gehoben. Schon bei seinem ersten Schreiben, Evangelii Gaudium 2013, hat er davon gesprochen, dass wir eine Kirche des Hörens sein müssen und nicht nur eine Kirche, die auf das hört, was in der nächsten Nähe gesprochen wird, sondern auf die Aussagen der ganzen Welt soll gehört werden, auch durch die Kirchenleitung. Später kam ja dann die Schreiben Amoris Laetitia heraus. Das ist vielleicht manchen ein Begriff, weil es das Schreiben ist, was sich besonders mit dem Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen auseinandersetzt. Und auch hier geht es darum, auf die Einzelnen vor Ort zu hören und eben nicht in Rom zentrale Festlegungen zu treffen, die dann vor Ort erst nur noch umgesetzt werden müssen. Also dieses Thema der Dezentralisierung ist ihm schon lange ein Anliegen.
Wir hatten jetzt schon verschiedentlich auch das Stichwort, einen Weg, einen Pilgerweg zu machen. Weg steckt ja auch im Begriff Synodalität drin, gemeinsamer Weg. Wo sehen Sie da Anknüpfungspunkte?
Ja, auch in dieser Verkündigungsbulle zu dem jetzigen Heiligen Jahr geht Franziskus stark auf das Motiv der pilgernden Kirche ein und möchte damit initiieren, dass die ganze Kirche sich von innen heraus reformieren soll. Er geht dabei gar nicht so stark auf eine strukturelle Veränderung der Kirche ein, wie es vielleicht beim synodalen Weg in Deutschland eine größere Rolle gespielt hat. Das kritisiert er ja immer wieder, weil das nicht der Fokus seines Pontifikates sein soll, sondern eine Reform von innen heraus, weil alle Gläubigen und damit auch die Amtsträger, auch die Bischöfe, auch die Kardinäle und auch er als Papst sich bewusst sein sollen, unterwegs zu sein, auf Gott hin und damit ständig zu einer Reform auch ihres eigenen Lebens bereit sein sollen.
Unterwegs ist vielleicht auch ein Stichwort im Hinblick auf Ökumene. Sie haben es vorhin schon erwähnt. Es kommt ja noch hinzu, dass wir dieses Jahr ja ein Jubiläum im Hinblick auf das Glaubensbekenntnis haben. Wie schlägt sich das bei Franziskus nieder?
Ja, dieses Jahr feiern wir ja das Jubiläum des Niceno-Konstantinopolitanums, des Glaubensbekenntnisses, das auch bei uns im Gottesdienst gebetet wird und das im Jahr 325 zumindest seinen Anfang genommen hat auf dem sogenannten Konzil von Nicea. Wir feiern also dieses Jahr das 1700-jährige Jubiläum. Und das spielt insofern eine Rolle, dass Franziskus die Ostkirchen und die verschiedenen anderen Kirchen in diesem Schreiben ins Wort hebt und sie besonders zum Heiligen Jahr und zum Mitfeiern dieses Heiligen Jahres einlädt. Da merkt man auch schon Unterschied zu früheren Heiligen Jahren, wo besonders stark die moralische Stellung und der Alleinvertretungsanspruch des Bischofs von Rom betont wurde, wird hier eher eine Sendung in die Welt, auch zu all diesen anderen Kirchen betont, die eben auch mit uns dieses Glaubensbekenntnis teilen.
Sendung in die Welt, zu den Menschen hin. Franziskus nimmt ja bestimmt Menschengruppen auch immer wieder sehr gerne in den Blick. Arme, Gefangene, migrantische Menschen. Schlägt sich das hier auch irgendwie wieder?
Auch das schlägt sich hier nieder. Er benennt extra Gefangene und ruft dabei sogar zu einer staatlichen Amnestie für einige Gefangene auf. Er fordert dazu auf, dass Staaten Gefangene früher entlassen oder ihnen eine Amnestie gewähren, wenn das rechtlich möglich ist. Er betont auch besonders Kranke, die in den Fokus der Barmherzigkeit der Gläubigen rücken sollen. Betont junge Menschen besonders, sowohl positiv in ihrem Engagement, in Katastrophenfällen zum Beispiel, aber auch negativ in ihrer Hoffnungslosigkeit, also in ihrem Bedürfnis, Barmherzigkeit durch Wegbegleiter, Wegbegleiterin zu erfahren. Migranten, Migrantinnen stellt er besonders in den Fokus, ältere Menschen und natürlich auch Arme, die schon oft in seinem Pontifikat thematisiert wurden.
Wenn wir das jetzt mal so insgesamt in den Blick nehmen, was würden Sie da sagen? Ist das alles aufgewärmte, bekannte Geschichten oder gibt es da noch was kreativ Innovatives auch dabei?
Es sind natürlich Schwerpunkte, die in seinem Pontifikat schon länger eine Rolle gespielt haben. Insofern betont Franziskus hier etwas, was ihm schon lange ein Anliegen ist. Es ist auch schon länger bekannt, dass er... Also, dass es dieses Motiv gibt, zum Beispiel staatliche Autoritäten dazu aufzurufen, eine Amnestie für Gefangene zu gewähren, das ist insofern nicht neu, aber es ist eine neue Akzentuierung. Also Franziskus stellt hier nochmal deutlicher in den Mittelpunkt, dass es auf die Umkehr jedes Einzelnen ankommt und damit nicht immer auf oben, auf die Kirchenleitung geschaut werden soll. Vielleicht ist es auch eine Erfahrung aus seinem Pontifikat, es werden viele Forderungen an ihn als Leiter der Weltkirche herangetragen. Er kann nicht alles davon erfüllen und fordert jetzt dafür jeden Einzelnen, jeder Einzelne auf, im eigenen Wirkungsbereich Veränderungen anzustreben.
Jetzt haben wir uns das insgesamt so angeschaut, aber mein Eindruck ist so ein bisschen, dass das Heilige Jahr hier in Deutschland zumindest gar nicht so die große Rolle spielt, nicht so richtig irgendwie vor Ort ankommt. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ich teile diesen Eindruck und mir fällt schon in dieser Verkündigungsbulle auf, dass dort relativ wenige Begründungen für Menschen der heutigen Zeit vorzufinden sind. Franziskus setzt vieles voraus, was aber von heutigen Menschen, zumindest in Europa, nicht vorausgesetzt werden kann.
Können Sie das ein bisschen konkreter fassen, was Sie da meinen?
Ja, zum Beispiel betont er ja, dass es sehr wichtig sei, barmherzig mit anderen Menschen umzugehen, begründet aber nicht funktional oder irgendwie rational, warum das einen Mehrwert für die Gesellschaft oder für den Einzelnen darstellen kann. Wenn man heute Menschen überzeugen will, dann kann man das ja nicht mehr autoritativ tun, von oben herab, ich bin der Papst, ich fordere das, du musst es umsetzen, sondern dann braucht es funktionale Begründungen, die Menschen davon überzeugen, das zu tun, was der Papst für sinnvoll erachtet. So wäre es also schon möglich gewesen, in dieser Verkündigungsbulle oder in weiterführenden Predigten und Ansprachen herauszustellen, warum es überhaupt notwendig ist, persönlich oder gesellschaftlich über Schuld nachzudenken und dann auch das Thema der Barmherzigkeit für diese Schuld ins Zentrum zu stellen, warum das einen Mehrwert darstellen könnte. Er könnte auch begründen, warum überhaupt einige Punkte, die er als schuldhaft darstellt, von der Kirche als schuldhaft angesehen werden. All das wird ja heute nicht mehr so geteilt von der Mehrheit der Menschen in Europa und könnte deswegen stärker begründet werden durch Franziskus.
Auch hier wieder meine Nachfrage nach Konkretion. Haben Sie auch dafür Beispiele?
Also ein Beispiel wäre, dass er diesen sogenannten vollständigen Ablass, der vielleicht in anderen Folgen oder bei uns noch näher erklärt werden wird.
Es gibt dazu auf jeden Fall noch eine Folge, ja.
Ja, auf diese heiligen Jahre beschränkt. Natürlich fragt sich der moderne Mensch in Europa, warum nur in diesem heiligen Jahr, wenn du in deinem Pontifikat doch Barmherzigkeit so ins Zentrum stellst, warum wird dann diese vollständige Barmherzigkeit, dieser vollständige Ablass nicht dauerhaft gewährt? Anderes Beispiel, diese Missionare der Barmherzigkeit. Natürlich gehen sie in die ganze Welt, es sind über 1000 Personen, aber natürlich stellt sich die Frage, warum wird es dann nicht jedem Priester, vielleicht sogar über das Priesteramt hinaus, freigestellt, Vergebung zuzusprechen, auch in diesen Fällen, die vorher nur dem Papst oder dem Heiligen Stuhl zugestanden wurden. Und natürlich kann man sich auch fragen, warum besteht die Zuständigkeit der Ausrufung eines solchen Heiligen Jahres weiterhin beim Papst allein? Wenn er doch die Ortskirchlichkeit so in den Mittelpunkt stellt, könnte man sich auch vorstellen, dass ein Bischof oder andere Institutionen innerhalb eines Bistums solch ein heiliges Jahr, solch ein Jubiläum auch in ihrer Ortskirche, in ihrem Bistum ausrufen. Das sind nur einige Beispiele dafür, was für Fragen an dieses Dokument gestellt werden könnten, was von ihm stärker erklärt werden könnte. Natürlich das Thema des Ablasses, wir haben es gerade nur am Rande gehabt, das ist natürlich das größte Thema. Die meisten Menschen bei uns hier im Bistum werden sich fragen, was ist das überhaupt, warum braucht es das Heilige Jahr? Und er begründet es in dem Schreiben überhaupt nicht, warum es das brauchen könnte.
diesen Menschen verweise ich gerne auf eine der folgenden Episoden, in der wir das Thema Ablass auch nochmal systematisch, dogmatisch näher beleuchten. Mir ist jetzt gerade noch aufgefallen, Sie haben das ja also als Frage formuliert, warum macht er dies oder macht jenes nicht? Haben Sie gerade bezüglich der Missionare der Barmherzigkeit zum Beispiel auch eine Antwort auf diese Warum-Frage?
Franziskus steht natürlich in der Spannung, die Einheit der Kirche auf der einen Seite zu wahren, auf der anderen Seite aber eine größere Vielfalt, unter anderem eine regionale Vielfalt zuzulassen. Und natürlich wurde er da auch innerhalb seines Pontifikates von verschiedenen Seiten schon sehr stark kritisiert. Die einen sagen, dadurch, dass er so viel Vielfalt zulässt, zum Beispiel, wir haben Amoris Laetitia angesprochen, in Fragen von wiederheiratet verschiedenen Geschiedenen eine Entscheidung vor Ort zulässt, da wird ihm dann vorgeworfen, er weicht die Glaubenslehre auf, er gefährdet die Einheit unserer Kirche, er, teilweise wurde sogar gesagt, verkündet damit etwas Häretisches, also etwas, was im Widerspruch zum traditionellen Glauben der Kirche steht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Menschen, ich denke bei uns hier in Deutschland sind es besonders viele, die fordern, er sollte doch viel weiter gehen. Denen ist das, was er tut, noch längst nicht fortschrittlich genug. Sie sehen ihn doch als konservativen Papst, der vieles bewahren möchte. In dieser Spannung steht er. Natürlich kann er deshalb nur Schritte in eine Richtung gehen, zum Beispiel 1000 Missionare der Barmherzigkeit ernennen, aber nicht gleich die komplette Struktur der Kirche verändern.
Herzlichen Dank, Herr Hennecke, für diese Einblicke am Beginn der Fastenzeit. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich für Ihr Interesse und lade Sie ein, am kommenden Freitag wieder hier hineinzuhören. Dann erfahren Sie mehr über die biblischen Grundlagen des Heiligen Jahres. Bis dahin, machen Sie es gut.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.